Ich behaupte, das kann man, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat oder auch selber mal dagegen getreten hat oder oft genug in einem Stadion war, kann man erkennen, ob da einer die Hand benutzt gerade, weil er entschieden hat, etwas zu verhindern. Wenn das nicht der Fall ist, let it be.
Herzlich willkommen bei Reif ist live hier im Studio. Ist er wieder, Marcel Reif. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ein Tag der Entscheidung, Herr Reif, steht an. Ballon d'Or. Hat mich auch etwas überrascht, dass er
Ronaldo
heute um die Ecke kommt.
Messi?
Nein, es heißt ja wirklich angeblich, dass Messi das Ding nochmal bekommen soll. Ich kann Ihnen nicht die Frage ersparen, hätte Haaland das Ding denn nicht noch mehr verdient nach seiner Rekordsaison mit Manchester City? 36 Tore, Triple. Und jetzt werden Sie sagen,
weil
der
Norwegen
wird das so
Weltmeister geworden. Nein.
Ich wusste, ich habe was übersehen.
Ja, das war, glaube ich, nicht ganz so. Also von daher, das ist doch jetzt die Würdigung eines Lebenswerks. Gib ihm das Ding und es ist gut. Er selber sieht das genauso. Ich komme nicht noch mal wieder, sondern gib her das Ding und dann lasse ich die Bühne den Haalands und Bellinghams und anderen
Musialas.
Einfach mal Musialas, all die Welt steht den Jungen offen, aber lass den alten Mann noch mal einmal kriegen. Also für mich alternativlos.
Alternativlos sogar?
Ja, weil er die Weltmeisterschaft gewonnen hat und wie er sie gewonnen hat. Ich meine, das ist lange her, aber wir erinnern uns noch dunkel.
Leider, ja.
Das war schon bemerkenswert und da hat einer seine Karriere gekrönt und deswegen, finde ich, sollte man ihm noch ein Goldbällchen hinterher schmeißen.
Aber falls Haaland nie diesen Ball bekommen wird, würde man immer sagen, damals 2023, da hätte er es verdient gehabt.
Wie wollen Sie ihn denn daran hindern? Also gestern wieder hat Manchester United zerlegt, oder sehe ich das falsch?
Zwei Tore, eine Vorlage, goodbye.
Gut, also keine Sorge um Haaland.
Gut, wollten wir auch nicht aufbringen. Wir schauen jetzt, was wir sonst haben in unserer Reif ist Live-Sendung heute. Nummer 349 ist es übrigens. Wir legen los mit Bayern gegen Dortmund, die ja am Samstag gegeneinander spielen. Da packen wir alle Themen rein, die diese Vereine betreffen. Nur nicht den Ärger um den VAR. Das ist anschließend ein Extraslot. Die beiden Kulttrainer Baumgart und Fischer werden uns beschäftigen. JB5, da können Sie schon mal rätseln, was sich dahinter verbergen könnte. Und internationaler Fußball, unter anderem mit einem Mbappé-Siegtreffer. Jetzt aber die Bayern, mit denen legen wir los. Denn sie werden ohne Kimmich loslegen am Samstag in Dortmund. Rote Karte, schon früh gegen Darmstadt gesehen. Und bei der Analyse von Thomas Tuchel ist interessant, dass er vielleicht gar nicht alleine schuld war.
Das sind Entscheidungen in Bruchteilen von einer Sekunde. Manu hat sein erstes Spiel gemacht. Ich habe es jetzt noch gar nicht genau gesehen. Vielleicht hätte er noch ein bisschen länger warten können, bis er den Ball spielt. Joshua, klar, entscheidet sich, in Dribbling zu gehen. Das war mit Sicherheit nicht die beste Entscheidung. Muss man klatschen lassen oder Wandspieler sein für Minjay. Dann sind wir aus der Situation raus. Wir wollen das so und nehmen das in Kauf. Wenn du da als letzter Mann die falsche Entscheidung triffst, egal als Torwart oder in dem Fall Josh, dann sieht das natürlich jeder und dann schaut es doof aus und dann läuft es auch mal Gefahr, dass das eine rote Karte gibt. Grundsätzlich wollen wir das natürlich besser lösen und löst das der Josh normalerweise auch besser, aber shit happens.
Kann man wohl sagen. Er deutet an, dass Manuel Neuer mit diesem Pass auf Kimmich auch nicht die beste Entscheidung getroffen hat. Sehen Sie es auch so?
Ja, aber er sagt ja, das wollen wir so. Diese Spieleröffnung da in die Mitte, das ist der moderne Fußball. Machen nicht nur die Bayern, sondern andere, die glauben es auch zu können. Bayern können es in der Regel ganz gut. Diesen Ball da umgeben von Angreifern da in die Mitte spielen und dann irgendwie wird sich das dann lösen. Also Kimmich wusste allerdings auch, dass Neuer sein erstes Spiel macht nach 11 Monaten. Neuer wusste auch, dass er das erste Spiel macht nach 11 Monaten. Sie wollten beide zu viel, ganz einfach. Und bei Kimmich frage ich mich noch im Nachhinein, und wenn es denn schon passiert, es gibt ja diese etwas modifizierte Regel, keine Doppelbestrafung. Also dann lauf ihm hinterher in den Strafraum und dann versuch irgendwie, dass es so aussieht, als würdest du nach dem Ball grätschen, dann gibt's einen Elfer. Dann führt Darmstadt unter Umständen 1-0. Möglicherweise lässt sich das reparieren in den folgenden 87 Minuten. Aber so wie wir Schweizer sagen, auf Tutti zu gehen und das Dribbling und danach wirklich also unstrittig. Da brauchst du nicht mal eine rote Karte abzuholen. Das war nicht die beste aller Entscheidungen, die in diesen paar Sekunden getroffen worden sind. Die alle nicht so überragend
waren. War er noch nicht im Spiel oder wie können Sie sich das erklären? Weil das haben ja viele gedacht. Wir spielen gegen Darmstadt, die Bayern gegen Darmstadt zu Hause. Und dann, ja, selbst wenn ich ihn laufen lasse, kann auch maximal das 0-1 fallen. Und wir haben noch 86
also,
Minuten
Also das
plus.
Ist der Punkt. Darüber würde ich streiten. Das davor würde ich auch sagen, Manu, warum spielst du den Ball jetzt? Bist du sicher, dass du hast du das Gefühl schon so dafür, hau ihn weg. Dann wird der Tuchel sagen, was soll das? Was haut dir die Bälle in der Gegend rum? Kann man mitleben. Und Kimmich, wenn er so hingeht, fordert er aber auch den Ball. Also er zeigt sich, wie er sich immer zeigt, wie er sich jedem Torhüter da zeigen würde. Nochmal, ich mag da nicht keine Rangliste der Fehler machen. Das war die falsche Entscheidung von Neuer, den Ball zu spielen. Das war die falsche Entscheidung von Kimmich, sich so anzubieten an so einem Tag, wenn man weiß, dass der Torhüter sein erstes Spiel macht. Und danach, die Folgekosten waren auch überflüssig.
Wir hören uns an, was Manuel Neuer selbst zu seinem ersten Spiel seit der WM 2022 zu sagen hat. Er klang sehr euphorisiert im Gespräch, unter anderem mit unserem Kollegen Tobias Altscheffel.
Ja, das war sehr emotional und aufregend. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich wieder hier einlaufen darf, dass ich mit meinen Mitspielern auf dem Platz stehen darf. Das ist was Besonderes gewesen für mich. Und auch einfach in der Allianz Arena zu sein, vor den eigenen Fans. Und das war ein richtig toller Moment. Ich bin jetzt gut reingekommen und freue mich über die nächsten Aufgaben. Und kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Ich weiß nicht, diese Einstufung mit den Levels, die kannte ich noch nie.
Manuel, du warst 351 Tage weg. Hast du in der Zeit mal auch Angst gehabt, ob es überhaupt weitergeht für dich? Gab es diese Zweifel?
Also Zweifel gab es nicht. Es gab sicherlich Höhen und Tiefen in der ganzen Zeit. Aber das gehört auch einfach dazu bei so einer langen, bei so einer schweren Verletzung, bei so einer langen Zeit. Und da gab es ein paar Rückschläge, das ist klar. Aber am Ende bin ich so froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum hinter mir gehabt habe. Und dass sie die richtigen Entscheidungen auch einfach getroffen haben. Und für mich war es wirklich immer so, dass ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann. Und das war dann entscheidend.
Es gibt perspektivisch auch die EM im eigenen Land nächstes Jahr. Julian Nagelsmann hat gesagt, Ilkay Gündogan bleibt sein Kapitän. Wie hast du das aufgefasst und wie hast du die EM nächstes Jahr im Kopf?
Ja, erstmal habe ich gestern noch mit Julian Kontakt gehabt und er hat mir alles Gute gewünscht fürs heutige Spiel. Und ich denke, erstmal ist wichtig natürlich, dass ich jetzt heute mein Spiel hier gemacht habe, dass es gut ausgegangen ist, dass ich meine Leistung zeigen konnte und alles andere, das sind Themen von morgen.
Letzte Frage, die Menschen, die hinter dir waren, war auch Sven Ulreich in der letzten Zeit, der aber sofort gesagt hat, er gibt dir den Platz im Tor zurück. Was bedeutet dir die Loyalität von Sven Ulreich?
Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben und das ist keine Loyalität von heute oder von gestern, sondern die besteht schon, seitdem wir zusammen hier bei Bayern München im Verein sind. Und ich weiß und war auch immer ein Fürsprecher von Ulle, dass er auch derjenige ist, der hier immer seine Leistung zeigen kann und der immer seinen Mann stehen kann. Das hat er immer schon bewiesen, egal in welcher Saison das war. Und ich habe ihm den Rücken gestärkt, genauso wie er mir den Rücken stärkt. Und da wird es auch nie was anderes geben.
Vielen Dank.
Interessant fand ich, Herr Reif, dass er sagt, ich habe Ulreich auch immer den Rücken gestärkt und mich dafür stark gemacht, dass er hier mein Ersatz sein kann. Insofern dürfte ihn auch die Sommerentscheidung im Januar überrascht haben.
Das waren noch die anderen Zeiten. Da waren noch andere Trainer unterwegs und andere Sportdirektoren. Und nein, man spürt bei ihm also erstens eine erstaunliche Wortgewandtheit, er ist ja eher, Wortgewandtheit ist der falsche Ausdruck. Der konnte immer schon reden, aber der wollte nicht. Der war schmallippig.
Redefreude.
Aber, ja, eine Redefreude. Er hatte halt Spaß, sich zu öffnen. Dann auch, wir Geheimnis dann wieder rein. Gündogan, könnte das die Konflikt? Naja, dann trägt der halt die Binde. Und er hat sich auch noch zu Ter Stegen geäußert. Der ist im Moment die Nummer eins. Lass doch mal gucken. Eine Entspanntheit, die wirklich nur gründen kann auf der saumäßig schweren Zeit. Also diese Verletzung war nicht nur karrieregefährdend, sondern Minimum 50-50, ob da überhaupt jemals wieder mit Leistungssport irgendwas passieren könnte. Und dass er sich da durchgekämpft hat, durchgebissen hat, dass man ihn nicht hat fallen lassen, dass alle Diskussionen, die mal geführt worden, Das ist Bayern, das haben sie gut hingekriegt und er weiß, was er ihnen, glaube ich, schuldig ist. Und das spürst du so. Das ist eine Fröhlichkeit, die er jetzt mitnehmen wird. Und Ter Stegen sollte sich nicht zu sicher sein.
Der einzige Punkt, Sie haben es angesprochen, wo er vielleicht nicht ganz ehrlich gewesen ist, sind die Sorgen, die er sich zwischendurch schon mal gemacht hat. Also das kann uns ja keiner erzählen.
Also wir haben doch hier gestanden damals nach der Verletzung und gesagt, wie kann man nur, er weiß auch, was er angestellt hat, den Eindruck habe ich auch. Der hat wirklich reflektiert, der hat aus dem Elend, was da passiert ist, wofür er großenteils selber Schuld trägt, hat er alles rausgeholt. Den Eindruck hatte ich in diesen Interviews. Ich war auch wirklich überrascht, wie klar, deutlich, laut und fast fröhlich er redet. Gut, 8-0, also so ein Riesentest war es nicht. Nein, aber der hat, da ist was passiert. Jetzt ist die Stufe erreicht, auf die er ein Jahr lang mit der Menge Zweifel hingearbeitet hat.
Wie verändert das die Bayern-Mannschaft, Neuer wieder dort zu wissen? Und keine Sorge, ich will jetzt nicht sagen, dass Darmstadt die Prüfung war, die schon genau gezeigt hat, wie gut die Bayern sind.
Ja, deswegen passt ihnen ja so, dass Kimmich jetzt gerade nächste Woche nicht dabei ist. Also die Achse wächst gerade wieder. Lewandowski ist ein für alle Mal weg, aber das macht der Kane gar nicht so übel da vorne. Dann hast du, die Dinge sind, ruckeln sich so ein bisschen zusammen. Was da, Sané in der Form, Musiala wieder, so. Und dann hast du hinten den Kapitän und der hat ja eine Bedeutung gehabt vor seiner Verletzung bei Bayern. Also das sollte man nicht kleinreden. Und wenn er wieder die Form kriegt, hast du einen der weltbesten Torhüter.
Sie haben gerade so schön gesagt, Ter Stegen sollte sich nicht zu sicher fühlen. Haben Sie schon so eine Ahnung, wie das
ausgeht? Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass die Nummer offen ist. Und das wird ihm auch Nagelsmann so gesagt haben. Und er macht aber auch nicht den Eindruck, als würde er jetzt die nächsten Nächte schlecht schlafen, Neuer, wegen der Geschichte. Der weiß, was er kann, wenn er es denn mal wieder kann. Und wenn es gebraucht wird, und nächsten Samstag könnte es ja losgehen mit zeigen, was ein Torhüter in der Qualität auf dem Kasten hat.
Und deuten Sie das, dass der Bundestrainer ihn am Tag vor dem Spiel kontaktiert hat?
Weiß ich, ob es am Tag vor dem Spiel. Ja, erstens finde ich das eine sehr nette Geste. Und zweitens einem verdienten Meister des Sports gegenüber angemessen. Plus deren Verhältnis, das ja nicht unbeschattet war während der Münchner Zeit von Nagelsmann. Aber so löst man die Dinge irgendwann mal. Und auch da hatte ich nicht den Eindruck, dass Neuer Strichelchen macht. So, jetzt hat er mich angerufen, ist die Hälfte dessen, was mir nicht passt, weg. Sondern ich hatte Kontakt mit Julian, Vorname, und der hat mir alles Gute gewünscht, finde ich prima, danke, bitte, Wiedersehen. Und Nagelsmann hat das Problem mit mindestens zwei richtig guten Torhütern.
Der Arme.
Der Ärmste. Das wünschen sich manche.
Kane haben Sie gerade angesprochen, Herr Reif. Ich habe Neues vom, dass Kane doch nicht wahr sein Rechner. 12 Tore nach 9 Spielen macht nach Lewandowski Riese 45,3 Tore.
Ich wusste es. Sie rechnen das permanent.
Schafft er es doch.
Wer soll ihn daran, also pass auf, wer außer er selber, wer soll ihn daran hindern? Doch, mancher Abwehrspieler, aber wie willst du ihn greifen? Also wenn, er ist noch lange nicht auf 100% Bayern-Spieler, das im Spiel. Aber das ruckelt sich, ist eine der Nummern, die sich gerade bei denen zurecht ruckelt. Also der ist so schwer zu greifen. Da, wo der rumturnt, von wo aus der Tore schießt, das ist eben nicht die typische 9 vorne, die du dir einmal markierst und den musst du halt hindern. Der bewegt sich so viel, der spielt Bälle gern ab, der hat Spaß daran.
Glauben Sie, dass da gerade eine große Genugtuung auch bei den Bayern-Bossen ist? Denn ich vermute mal, viele hatten sich schon darauf gefreut, diese 100 Millionen nach kurzer Zeit extrem in Frage zu stellen.
Zumindest sie vorzurechnen oder sie gegenzurechnen. Gegen die ihre ist der eine Teil der Rechnung und die eine Hälfte und die andere. Und das hat so viel gekostet. Antwort, es gibt jetzt schon den einen oder anderen, der sagt, die 100 Millionen, aber sofort. Aber wenn es morgen 110 wären, auch nur mal kurz gucken und knurren, aber nicht lange diskutieren. Also nochmal, ich habe das auch nicht verstanden. Also Kane, wer den ein bisschen beobachtet, die letzten Jahrzehnte fast schon, an dem zweifeln, und dass der sich nicht zurechtfindet in der Mannschaft mit Jungs, die Fußball spielen können und wollen. Also Da war Lewandowski anders unterwegs in seiner ersten und mittleren Zeit. Am Ende hat er sich dann auch als Mannschaftsspieler, hat er gemerkt, dass er da mehr davon hat. Und der Kane ist das von A bis Z.
Wir hören ihm mal zu, dem bayerischen Briten, dem Nationalmannschaftskapitän der Engländer, was er vor allen Dingen über sein unfassbares 53-Meter-Tor gegen Darmstadt zu sagen hat.
Ich habe mich umgedreht und im Augenwinkel erkannt, dass der Torwart komisch steht. Da wir 4-5-0 geführt haben, dachte ich mir, warum nicht einfach mal draufhalten? Als der Ball in der Luft war, betete ich, dass er sich noch vor der Latte senkte. Zum Glück tat er das. Das war ein schöner Hattrick mit ein paar schönen Toren, aber das Lob geht ans Team. Wie gesagt, mit diesen Spielern um mich herum weiß ich, dass ich Chancen bekommen werde. Ich muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Ich glaube nicht, dass er sich schreckliche, schwere Gedanken macht während eines Spiels, weil er auch er weiß, was er kann und was er sich zutrauen kann und darf. Ja, jetzt, wie gesagt, lass uns das heute ein bisschen Spaß dran haben an dem Spiel, aber das Ergebnis ist nicht lustig. Das ist 8-0 und das ist für die Darmstädter nicht lustig. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, dass sie so schnell wieder eine Möglichkeit kriegen, solche Bälle zu probieren. Aber wenn er die Lücke sehen wird, wird er es wieder machen. Warum? Weil er es kann.
Sie haben mich kurz erinnert an Beckham und die so geschätzte Netflix-Doku, weil Beckham ja, ich glaube sogar sein erstes Tor für Manchester United war es, auch so ein Ding von der Mittellinie. Reden wir über die Dortmunder, Herr Reif, die ja am Samstag Gastgeber gegen die Bayern sind. Da gab es bei diesem 3:3 in Frankfurt, über die Elfmetersituation sprechen wir später noch, vor allen Dingen diesen Moment vor dem 2:3 Rückstand, Hackentrick oder Versuch eines Hackentricks von Julian Brandt, Ball wurde verloren, daraufhin konterte die Eintracht zur 3:2-Führung. Und Mats Hummels hat schon auf dem Platz klar Richtung Brandt gemeckert, gesagt, das kann nicht wahr sein. Und auch Edin Terzic, der Trainer, unterstrich das später nochmal. Das war wieder was aus der Abteilung zu sexy und nicht erfolgreich. Ich möchte es aber andersrum, weniger sexy und mehr erfolgreich. Was ist aus Dortmunder Sicht jetzt das Überwiegende, dass man sagt, so ein Mist, wir lernen es immer noch nicht, oder aber, dass ein Hummels eingreift und ein Brandt reagiert, indem er dann auch das 3:3 erzielt?
Also erstmal ist es nicht, wir Dortmunder, einmal sexy, einmal weniger sexy, es geht konkret um Jule Brandt. Und wenn du dem sagst, das darfst du nie wieder probieren, dann kannst du ihn auch nach Hause schicken. Dann Vertrag auflösen, in beiderseitigem Einvernehmen. Jule Brandt ist einer der ungewöhnlichen Spieler. Wir feiern alle Wirtz und andere. Jule Brandt ist einer der begabtesten Fußballspieler, die wir in den letzten Jahren hatten und immer noch haben. Und wenn die Dinge bei ihm gelingen, dann ist es Tralala und Hopsasa und dann stehen alle auf den Stühlen. Wenn es nicht gelingt, hat es zuweilen auch so eine Art, so eine Leichtigkeit des Seins, die einem Mats Hummels, wenn es denn schon ein bisschen harzig wird und die Frankfurter sehr ordentlich Fußball spielen, die dem auf die Makrone geht. Das kann ich sehr gut verstehen. Und das, so wie er es gemacht hat, war es eines Mats Hummels angemessen, würdig und auch sein Job. Und Brandt ist viel zu schlau und intelligent auch, um nicht das zu erkennen, dass das genau richtig war. Und danach noch für den Ausgleich zu sorgen. Mantel des, weiß ich nicht, Friedens über das Ganze. Sie werden sich über das Unentschieden freuen. Das war ein schweres Spiel, weil die Frankfurter sehr gut waren. Das war auf hohem Niveau das Spiel, außer Schiedsrichter, aber der Rest war wirklich gut. Und sie haben es wieder nicht verloren. Ein Spiel, wo du 3 Gegentore kassierst. Normalerweise reicht das, um Nägel zu kauen, aber sie haben es wieder nicht verloren. Und haben dagegen gehalten. Also die M-Frage, Mentalitätsfrage, stellt sich nicht. Und nochmal, das hat mit Mentalität, das war ja der Ursprung der Frage, hat nichts mit Jule Brandt zu tun. Julian Brandt ist, das ist nicht Mentalität, sondern das ist DNA. Und das musst du nehmen, mit dem Risiko zuweilen, wie vorhin Tuchel sagte, wir wollen das. Und das heißt, wenn es schief geht, musst du ihm wieder einen in den Hintern treten. Und das hat Hummels gleich auf dem Platz gemacht.
Und auch die Terzic-Analyse nach dem Spiel in die Richtung, wir hören dem Dortmund-Trainer einmal zu, speziell zu der Situation vor dem 2:3.
Das beinhaltet die Aussage, die jetzt diese Woche sehr häufig von mir zitiert wurde, weniger sexy, mehr erfolgreich. Das war in dem Moment halt die falsche Lösung. Da haben wir in der Vergangenheit Häufiger Bälle verloren, das war ein ähnlicher Ballverlust, wie wir ihn hatten. Ihr wisst, ich erinnere mich an jede Szene bei Union Berlin letztes Jahr, wo wir uns dann einen Konter gefangen haben. Und das ist etwas, was wir abstellen wollen, das wir sehr lange abgestellt haben und was wir auch weiterhin abstellen werden.
Wie sehen Sie die Dortmunder jetzt vor dem Spiel gegen die Bayern? Und auch, wie sehen Sie die Bayern vor dem Spiel in Dortmund? Bayern hat jetzt in dieser Saison gegen die vermeintlichen Mannschaften auf Augenhöhe, sowohl Leverkusen als auch Leipzig, zweimal unentschieden gespielt.
Werden sie kaufen, schätze ich.
Liegt jetzt wieder so ein bisschen in der Luft?
Ich glaube ja. Ich glaube, es ist nicht nur das Spiel gestern, wenn du Dortmund dir versuchst einzuordnen, sondern in Newcastle Champions League zu gewinnen, hatte ich nicht auf dem Plan. Also für mich war Newcastle, gibt's eine gebraten und dann kannst du die Champions League weitestgehend in die Tonne kloppen. Also Champions League, Europa League, man ist schon so schaffen, in der Todesgruppe. Aber das haben sie gewonnen. Sie haben gestern nicht verloren. Mentalitätsfragen stellen sich nicht, sondern manchmal das eine oder andere. Aber die kommen nicht in ihr Stadion am Samstag und mit wackeligen Knien. Auch nicht, wenn die Bayern nach einem 8-0 gegen Darmstadt kommen. Die werden genug zu tun haben, das aus den Kleidern zu schütteln, das 8-0. Sondern wer spielt auf der 6? Goretzka mit der Armschiene, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon geht. Kimmich ist gesperrt.
Wird es da was Überraschendes geben? Ist sogar auch mal denkbar, dass...
Wird es geben müssen. Also Leimer allein gegen Dortmund, das halte ich für unwahrscheinlich. Also deswegen, sie werden wieder irgendwas zaubern. De Ligt vielleicht, ich weiß nicht. Mal gucken, was er sich einfallen lässt. Er wird es müssen, nochmal. Du musst,
na, das Holding ist das Six Zentrum. Wär's alles so einfach jetzt.
Ja, Holding Six und alle anderen Abwehrideen und alles Ding. Der Kader ist auf Naht genäht, aber Tuchel sagt es nicht jetzt mehr, weil es ist oft genug gesagt worden und es hat genug Zirkus gemacht. Aber daran siehst du es, es wird immer solche Situationen geben. Eine Verletzung, eine Rausstellung, irgendwas gelb-rot. Und das musst du kompensieren. Das ist sein Job. Die Lippen werden schmaler werden, da wette ich. Bis zum Samstag, wenn er immer wieder gefragt wird. Ja, bin ich ziemlich sicher. Aber nochmal, das wird hohe Kunst am Samstag.
So, das gerade schon angesprochene Elfmeter- bzw. Nicht-Elfmeter-Festival aus der Partie Frankfurt gegen Dortmund wollen wir thematisieren. Schiedsrichter Robert Schröder mit zwei Elfmeter-Entscheidungen, die kaum jemand nachvollziehen konnte. Entschuldigung. Einmal entschied er für Elfmeter, als Wolf klären wollte, Knauf ihm dann so den Ball gerade noch vom Fuß spitzelte gegen den hochgestreckten Arm, der aber im Rahmen einer natürlichen Schussbewegung sich dort oben befand. Bleiben wir einmal bei der Szene, Herr Reif. Wieso kommt man nach ausgeruhtem Studium der TV-Bilder dazu zu sagen, man unterstellt hier Absicht oder eine unzulässige Vergrößerung der Körperfläche? Das kann doch, mit dem Abseitsbegriff ist doch hier alles geklärt. Jeder weiß, es war nicht Abseits und es war auch nicht fahrlässig. Absicht. Entschuldigung. Sorry.
Ja, aber Sie sehen, Empörung. Wenn Sie mir das, ja, Abseits, das fehlt noch, dass wir die Handregel noch an Abseits binden. Das, dann bin ich endgültig raus. Schauen Sie, Sie tun jetzt so, als sei Absicht das einzig heilig, mal selig machende Kriterium. Das wäre ja okay. Wieder zurück auf ganz früher, pass auf, Schiedsrichter muss so viel von Fußball verstehen, dass er sagen kann, ich weiß, was du da wolltest. Und das ist es. Und wenn das keine Absicht ist und ich erkenne das, dann sage ich, nee. Den Schiri ist jetzt, nehme ich ihn ein bisschen in Schutz, ein bisschen. Der Rest ist mir rätselhaft, weil es gibt den VAR und ich dachte, wir hätten mit dem VAR alles durchgekaut. Nein, es gibt wieder Menschen, die den benutzen, machen und benutzen und du fragst dich, sag mal, was geht in eurem Kopf vor? Ihr habt doch Ruhe, könnt doch gucken. Also, den Schiris wird jede Woche ein neuer Schwachsinn untergejuchzt. Also, pass auf, die Vergrößerung der Körperfläche. Schutzhaltung gibt es nicht. Wenn du nach unten fällst, Stützhand, ist Stützhand schon, der muss sich die Schultergelenksprengung holen, wenn er den Arm nicht da unten hin tut. Da geht der Ball aber dran. Da gibt es irgendwelche Verrückte, die sagen, ja, aber das war unnatürlich oder was ist natürlich. Also nochmal, die Schiris sind, was die Handregel angeht, mittlerweile überfordert.
Aber Ihr Plädoyer wäre zu sagen, reduzieren wir doch die Regel wieder auf einen Satz. Und dann ist
absichtliches
es,
Handspiel.
Ja, und dann
so, so habe ich das mal gelernt.
Einfach zu beurteilen, war es Absicht oder nicht. Und so, wenn sich jemand so in die Mauer stellt und der Ball fliegt dagegen, muss man auch sagen, klar. Ja?
Würde ich sagen, eher da hält keiner die Hand hin. Wenn sich aber einer die Hand vor die Schnauze hält, damit der Ball nicht in die Schnauze geht, dann würde ich sagen, pass auf, das ist die Schutzhaltung, kaufe ich. Das darf einer machen, weil das instinktiv ist. Oder probier mal so einen Ball aus 9 Meter Entfernung in der Regel mit Wucht aufs Mäulchen zu kriegen. Also das sind alles so Dinge. Ich habe mich da irgendwann verabschiedet, auch noch als ich Spiele kommentiert habe, weil ich wusste, jetzt muss ich das Kompendium rausholen. So ein Lexikon, in dem alle Möglichkeiten, T-Shirt, Linie und alles, dachte ich, habe ich jetzt irgendwas vergessen. Aber das ganz Simple, so wie ich früher Fußball gespielt habe und so auch lange Zeit gekannt habe, will der jetzt mit der Hand was machen, ja oder nein? Und das, ich behaupte, das kann man, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat oder auch selber mal dagegen getreten hat oder oft genug in einem Stadion war, kann man erkennen, ob da einer die Hand benutzt gerade, weil er entschieden hat, etwas zu verhindern. Wenn das nicht der Fall ist, let it be.
Die andere Szene, Herr Reif, war dann Meier im Tor beim BVB, nachdem Kobel verletzungsbedingt ausgeschieden ist, mit der Hand gegen Marmoush. Dort legt er sich, wenn ich das aus meiner Sicht schildern darf, den Ball vorbei, wird dann vom Torwart am Fuß getroffen, so zu Fall gebracht. Entscheidung, kein Elfmeter.
Verstehe ich nicht, aber dann kommt ganz schnell wieder, er macht zu viel draus und all so Zeugs. Alles, was das, die Nummer verkompliziert. Er legt den Ball vorbei, wenn die Hand nicht kommt. Sagen wir mal, Kobel bleibt einfach weg. Rätselhaft, Meier bleibt einfach weg. Gut, rätselhaft, aber er bleibt weg. Dann läuft er weiter und dann macht bumm. Wo ist das Problem? So, jetzt kann es sein, dass der Schiri irgendwie steht. Und einer steht ihm vor der Nase. Deswegen gibt's den VAR. Der im Übrigen an diesem Wochenende in Augsburg und anderswo richtig super funktioniert hat. Ganz entspannt und unaufgeregt. Komm raus, guck's dir bitte nochmal an. Dann aber auch normal gucken und nicht irgendwelche Zentnerlasten vorher im Kopf wälzen, sondern einfach gucken, was ist die Szene, du kriegst 6 Blickwinkel, Wiedersehen, danke, zack. Hier, warum, er geht dann raus und er gibt den Elfer nicht. Das lässt natürlich dann Raum heute für Spekulationen, ja, weil er den ersten gibt er den zweiten nicht. Ach Leute, das ist alles.
Dafür wollten wir ja eigentlich gerade den VAR haben,
um so, das eben nicht mehr Menschen, die entspannt, vergleichsweise entspannt, gekonnt, weil sie es beruflich machen, da sitzen, 6 verschiedene Blickwinkel haben und sagen, geh noch mal gucken, ich glaube, der trifft den unten am Fuß. Und wenn er ihn am Fuß trifft, ist es ein Elfmeter, oder nicht?
Doch. Eintrachts Vorstandschef Axel Hellmann hat jetzt gefordert, den VAR nicht mehr bei Hand- und Foulspielen im Strafraum einzusetzen. Das ist so die Bewegung, die es immer mal wieder gab, auch bei uns hier im Studio zu sagen, wir reduzieren die Eingriffsmöglichkeiten auf messbare Situationen. Also Abseits, ja, nein, Ball hinter der Torlinie, ja, nein.
Da ist gerade einer getroffen und das, ich verstehe die Verärgerung, aber das ist für mich Unsinn. Du hast diese Möglichkeit. Wir sollten sie nutzen. Wir sollten sie nur verantwortungsbewusst und
gekonnt. Aber wenn das nicht gelingt?
Gekonnt nutzen. Ja, was sollen wir machen? Sollen wir sagen, dann fahren wir nur noch mit draußen, weil Autos verursachen schwerere Unfälle als Kutschen. Dann lass uns doch mit Kutschen fahren wieder. Also ich weiß, mich werden sie davon nicht mehr abbringen. Das ist State of the Art heute. Das wird auf der ganzen Welt, in allen Sportarten wird das vernünftig verwendet. Ja, es wird immer wieder auch mal etwas daneben gehen, schenke ich. Aber sagen Sie, wenn man dann sagt, im Strafraum nicht Hand und Foul, ja, wo also an der Linie hört's dann auf, davor, aber gucken wir, ob einer den anderen, lass es uns nicht noch komplizierter machen. Er hat doch gar nicht die Autorität untergraben, der war hier. Er hat doch zum Schiri gesagt, du gehst raus, bitte, guckst dir an und du entscheidest. Er hat doch entschieden, nicht der war, hat entschieden. Er hat ihm etwas gezeigt und er ist hingegangen, sieht etwas und zieht daraus einen Schluss, der mir rätselhaft bleiben wird. Also deswegen nicht zurück auf Null, bitte.
Jetzt reden wir über 2 Trainer, 2 ganz beliebte Trainer und zuletzt auch sehr erfolgreiche Trainer, aber eben aktuell in der großen Krise. Urs Fischer, Steffen Baumgart, Union und der FC. Und was Union-Fans nochmal richtig wehtun wird, ist ein Blick auf die Tabelle des 2. Spieltages dieser Saison. Wie sah es da in der Spitzengruppe aus? 1. FC Union Berlin, 2 Spiele, 2 Siege, 8:2 Tore, Platz 1 vor Bayern, Leipzig und Gladbach. Mittlerweile ist kein einziger Punkt dazugekommen, Herr Reif. Und Union steht auf Platz 15, immer noch mit diesen 6 Punkten.
Wenig.
Kann man das nur mit der Champions League Belastung erklären?
Belastung meinen Sie körperlich?
Ja.
Im Kopf?
Psychisch? Ich weiß es nicht.
Psychisch natürlich. Kommt alles dazu. Also Champions League ist schon ein massiver Einschnitt.
Aber so extrem?
Nicht bei den Bayern. Bei Union sehr wohl. Völlig andere Welt, in die man da rein marschiert. Plus die Kaderzusammenstellung, die war auch in Richtung Champions League. Also Champions League ist schon das Schlüsselwort, ein bisschen, finde ich. Und der nächste Schritt, ich habe kürzlich mal irgendwo gesagt, wollten den nächsten Schritt machen, Union. Aber damit sind sie von ihrem Union-Weg, nach meinem Dafürhalten, abgegangen. Und Klugscheißern ist ja immer billig und hinterher sagen, habe ich immer schon gesagt, aber ich weiß, dass ich hier meine Sorgen hatte um Union, als ich gehört habe, wie sie den Kader jetzt verändern.
Bonucci, Volland, Gosens.
Von den Spielen spielt wer im Moment? Gosens. Und ansonsten Toussaint und Kral und alles, was sie neu geholt haben, gerade wieder nicht. Dass die Neuzugänge haben nicht funktioniert. Plus, das bedeutet etwas, Bonucci und solche Granden in der Kabine. Die also die Champions League geschafft haben für Union, die sollten eigentlich einen Schritt zurück machen, weil jetzt kommen die Großkopferten, die auch anders verdienen. Da lasse ich mir auch nicht ausreden, dass die gibt es auch schon Hierarchien. Also, das war ein Risiko. Sie haben alles auf die 12 gesetzt, heißt Champions League, aber es kam die 12 nicht. Und wenn die 12 nicht kommt, dann hast du Probleme, weil du am Wochenende auch gegen Heidenheim und andere und Werder und spielen musst.
Hat es Sie überrascht, dass Fofana suspendiert wurde, nachdem er bei seiner Auswechslung den Handschlag verweigert hat?
Nein.
Warum nicht?
Nein. Ich habe mit in Zürich bei meinen Schweizer Freunden haben mit Champions League geguckt, dieses Spiel, und Mladen Petric war da. Und da habe ich gesagt, sag du mir eins jetzt, spielt der am Samstag? Und Mladen Petric, never ever. Nicht wer Urs Fischer kennt ein bisschen. Ja, dann kannst du den Laden zumachen. Und Urs Fischer ist kein Mourinho und kein Schreihals und nichts, aber bei dem gibt es einen klaren Weg, klare Regeln. Wir werden auch gleich zu der Frage kommen, bleibt er dort Trainer?
Beantworten
Sie. Kann der Moment kommen, wo er selber sagt, ich erreiche sie nicht, ich schaffe es nicht.
Haben Sie den Eindruck, dass er sie derzeit erreicht?
Im Moment habe ich meine Sorgen. Das Spiel gegen Werder, nicht gut. Auch. Aber Fofana war alternativlos. Also wenn du das auch noch sagst, hör auf, ist doch alles Showgeschäft, da macht er ein bisschen Zirkus und das kann man sich schönreden. Was glauben Sie, was die anderen sagen, die auf der Bank und die, dann kannst du das, die Kabine endgültig in die Luft.
Manager Runert sagte jetzt ein Auftritt, sodass man sich Sorgen machen darf.
Natürlich muss er ja auch machen. Er muss sich Sorgen machen und natürlich, wir kommen nachher zu Baumgart, das sind alles so Säulenheilige, die, wo du sagst, die bleiben ihr bis ans ihr Lebensende. Erstens, bis ans Lebensende heute ist relativ überschaubar. Im Trainerjob. Guardiola, ja, aber das ist wieder was anderes. Aber Union, was sollen die denn machen? Die Gesetze der Branche, ja, was soll denn sonst passieren? Die Mannschaft wirst du nicht mehr hinauskomplimentieren.
Aber wann ist dieser Zeitpunkt gekommen, Herr Reif?
Wenn der Trainer selber sie nicht mehr erreicht, wenn er tun und lassen und kann,
wenn er sich selber nicht eingestehen will?
Bei Urs Fischer würde ich meine Hand ins Feuer legen, weil ich ihn ein bisschen kenne aus der Schweiz. Dazu ist er viel zu gerade raus. Also Fofana ist ein Teil dessen. Glauben Sie mir, der ist so. Das ist, und der wird auch nicht, die Welt wird für ihn nicht zusammenbrechen, wenn die Union-Reise zu Ende ist. Und wenn er war auch dabei, ganz sicher bei der Kaderzusammenstellung. Also bevor wir Urs Fischer jetzt heilig sprechen, der hat diesen Weg sicher mitgegangen bis zum Zeitpunkt jetzt. Und deswegen kann er sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und wenn er, das wird er auch nicht wollen. Der wird zugeben müssen, pass auf, ich war hier mit in der Verlosung. Ihr könnt die Mannschaft jetzt nicht nach Hause schicken, aber ihr könnt den Trainer nach Hause schicken. Probiert's mit einem anderen.
Aber Sie glauben, Runert bleibt diese schwierige Entscheidung fast erspart, zu sagen, wann es nicht mehr geht? Weil wenn es nicht mehr geht, erkennt Urs Fischer das selbst.
Ich glaube, Sie werden das gemeinsam bereden, wenn es soweit ist. Und das wird sehr bald passieren. Es geht jetzt auch um die Auftritte. Also Neapel kannst du dir schönreden, die Champions, und auch bei Real Madrid. Die haben sich viel schön geredet in den letzten Wochen. Am Ende stimmten die Ergebnisse nicht und auch jetzt die Leistung nicht mehr. Also gegen Werder, das war ein Endspiel, für alle unstrittig. Und das ging so in die Grütze. Da ist Handlungsbedarf jetzt. Muss sich was ändern.
Handlungsbedarf im Sinne von Siegen vor allen Dingen.
Das meine ich. Es muss jetzt was passieren. Und wenn es nicht passiert, muss man nach anderen Lösungen suchen. bin ich sicher.
Wir hören Steffen Baumgart jetzt einmal an der Stelle zu, der ja 0:6 in Leipzig verloren hat und aktuell auf dem 17. Platz mit gerade mal 4 Punkten steht.
Dass wir hier einen Arschloch kriegen können, das ist uns bewusst. Gerade auch wenn du auf Mannschaften triffst, die dann ihre Qualität auch komplett dann über 90 Minuten auf dem Feld bringen. Damit werden wir und müssen wir leben, mit was ich nicht lebe. Und das ist dann auch in aller Deutlichkeit dann auch bei mir ganz klar angesagt, dann eben, dass du aufhörst oder dass du dann, ich sag mal, jeder für sich auf dem Platz läuft. Und da waren gerade die letzten 5 Minuten nach dem 2-0 nicht das, so wie ich mir Fußball vorstelle. Und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Wenn ich wirklich was kritisiere zu den Fehlern, glaube ich, brauche ich nichts sagen, weil die waren zu klar. Aber Körpersprache und dann in der Situation den Kopf dann dementsprechend so hängen zu lassen, ist nicht das, was ich erwarte. Und nochmal, das hat nichts mit 3-0 oder 4-0 zu tun, sondern Fußball geht dann weiter. Und das ist auch das Einzige, worüber ich dann überhaupt, also ich bin insgesamt enttäuscht, das weiß jeder, aber über die Situation bin ich extrem enttäuscht und das habe ich den Jungs auch so deutlich gesagt, dass ich das nicht verstehe und ich auch nicht akzeptiere.
Und nicht akzeptieren, Herr Reif, Sie sagten gerade, es wird schwierig, wenn der Trainer die Mannschaft nicht erreicht. Baumgart selbst sagt, Körpersprache etc. lassen zu wünschen übrig. Das ist auch sein Verantwortungsbereich.
Ja, die Welt verändern und dass sie plötzlich Fußball spielen wie Real Madrid oder andere, das halte ich für unwahrscheinlich. Also geht es darum, machen Sie aus Ihren Möglichkeiten. Und da ist einiges passiert, Kaderzusammenstellung und Verkäufe und ist das richtig ersetzt worden. Aber auch da war Baumgart mit drin. Die Frage ist jetzt, wie tritt die Mannschaft auf? Und nochmal, das ist nicht, die Welt geht nicht unter, sondern einfach, es gibt eine manchmal Reisen, die zu Ende sind. Und dann nimmt die Mannschaft von einem Trainer, der sehr fordernd ist wie Baumgart und sehr laut und sehr weit vorne steht, möglicherweise nichts mehr an. Aber so weit sind sie offenbar noch nicht oder glauben es zu sein, dass doch was geht. Aber wir werden hier keine Haltungsnoten vergeben und schon gar nicht heute, sondern am Samstag geht es weiter. Und dann gibt es das nächste Spiel und dann musst du gucken, wie sieht's aus. So jedenfalls, wenn es so weitergeht, dass sie vermöbelt werden Woche für Woche und sich dann das alles wieder ein bisschen hübsch reden, das halte ich für unwahrscheinlich.
Jetzt kommen wir zu JB5.
Nun raus damit, ich habe es bis jetzt nicht rausgekriegt.
Ist das wahr?
Ja.
Ich baue noch eine
Brücke. Jude Bellingham. Ja,
denn
ja.
Vinicius Junior hat nach dieser großartigen nächsten Gala beim 2:1 gegen Barcelona gepostet, JB5 gleich CR7. Insofern sozusagen der Ritterschlag, wenn man auch im Rahmen seiner Anfangsbuchstaben und Rückennummer genannt wird. Ich hatte es bei ihm jetzt auch noch nicht gehört bisher. Ich weiß nicht, ob das Vinicius...
Er arbeitet daran, mit Anfangsbuchstaben erkannt zu werden. Also, ich habe das Spiel gesehen.
Wir zeigen es allen, bevor wir drüber sprechen. Was JB5 oder JB5, ganz auch immer, wie Sie mögen, da vollbracht hat. Also, Clásico, Real Madrid, Barcelona gegen Real Madrid. Zunächst die Führung für Barca. Gündogan ist es.
Ja, mit tätiger Hilfe von Alaba. Da muss er da wirklich runtergehen. Aber gut, er probiert's. Pech gehabt. Gündogan macht das überragend. Und diese ersten 20 Minuten hat Barca Real hergespielt, dass es nur so kracht. So, und dann kommt der, was er sonst nie macht. Guck mal, fast aus dem Stand.
Und wir haltbar oder nicht?
Nicht mit der Wucht. Nicht mit der Wucht. Also erstmal ist einer direkt davor. Also er sieht ihn vielleicht einen Moment später. Zweitens, er rechnet möglicherweise gar nicht damit, dass Bellingham den da so reinhaut. Aber dass der von außerhalb des Strafraums Tore macht, unglaublich.
Und dann Nachspielzeit, Herr Reif.
Er hat da nichts zu suchen.
Bellingham ist wieder im 5-Meter-Raum.
Der hat da nichts zu suchen. Der ist Mittelfeldspieler. Hat da überhaupt nichts verloren. Aber der hat ein Gespür für solche Dinge. So. Und
haben die anderen Mannschaften es immer noch nicht verstanden, dass sie den besser im Blick haben müssen? Man hat immer wieder den Eindruck, keiner fühlt sich zuständig.
Wenn er aber da rumturnt und anderswo auch die ganze Zeit rumturnt und Zweikämpfe gewinnt in der eigenen Hälfte, dann ist er halt schwer zu grapschen. Und
früher hätte man gesagt, pass du bitte auf JB5 auf.
Dann hast du aber einen, den du völlig aus der Partie nimmst. Also die Zeit mit Manndeckung, wobei sie werden sich irgendwann mal was überlegen müssen, weil er ist alle anderen. Also das ist schon faszinierend. Der Kerl ist faszinierend. Und da war Druck auf dem, also Clásico, das war sein erster. Dennoch, der Rest der Welt wird ihm schon dort untergejubelt haben, was da auf dem Spiel steht, wenn du nach Barcelona fährst. Die Sonne scheint, du bist 20 Minuten hergespielt, dass es nur so rauscht. Und danach kam Real und dann sagt so einer mit seinen 22 Jahren, glaube ich, na, gib her, halt, mach ich's halt. Und ja, macht aus dem Stand, haut ein Ding gegen Ter Stegen.
Weil das kurz diskutiert wurde, Ter Stegen greift über, eine meiner Lieblingsformulierungen im Zusammenhang mit Torhütern. Klassischer Oliver Kahn, der war bekannt für seine Übergreifer. Und das aber in dem Moment aus Ihrer Sicht kein zu hart geschossen, zu überraschend.
Wenn der Ball war wirklich brutal.
Hätte Neuer den gehalten?
Ja, genau. Der war brutal scharf. Aus dem Stand nochmal, das ist eine Schusstechnik.
Wir gucken es uns nochmal an, während ehrlich. Wirklich die Entwicklung war so überraschend.
Guck mal von wo der schießt und ob da nicht einer da querläuft. So, der wendet sich ab, 15er, wer ist das? Cancelo, glaube ich. Fast aus dem Stand.
Rums.
Und der in Zeitlupe ist das nicht so lustig, in Normalgeschwindigkeit. Der Ball wurde immer schneller. Also mein erster Impuls, ich bin kein Torwart und auch kein Torhüter-Experte, aber mein erster Impuls ist unhaltbar. Was wollen Sie? Wollen Sie Neuer jetzt zur Nummer 1
machen? Gar nicht, der Kreis schließt sich da gerade so schön. Neuer ist wieder da,
genau.
Der eine oder andere
sagt vielleicht. Viele solche Tore wird Ter Stegen nicht kriegen dürfen, weil sonst wird es diskutiert. Aber er macht das gar nicht mal so schlecht bei Barcelona. Zwei Tore haben sie schon lange nicht kassiert.
Wir nehmen die beiden Trainer mal dazu, Xavi und Ancelotti, über JB5.
Bellingham ist ein großer Fußballer. Er hat heute den Unterschied gemacht. Er ist ein sehr guter offensiver Mittelfeldspieler. Wir haben vorher schon drüber gesprochen und trotzdem Fehler gemacht. Sein Schuss zum Ausgleich war unglaublich. Er ist ein überragender Spieler. Er spielt mit solch einer Eleganz, wie er die Bälle verteilt, wie selbstsicher er ist. Er hat heute den Unterschied gemacht.
Ich bin überrascht. Jeder ist überrascht von seiner Qualität und besonders von dem Tor. Er hat schon so oft getroffen und versucht es immer wieder. Was mich heute wirklich überrascht hat, war sein Schuss zum 1:1. Er hat zuvor nicht viele Tore aus der Distanz erzielt. Normalerweise geht er in den Strafraum. Das Tor heute war unglaublich.
Wenn man Xavi übersetzt, heißt das, den hätte ich auch gerne.
Xavi ist Mittelfeldspieler gewesen. Xavi kann das besser noch erkennen als manche andere. Und beide sagen nicht Torwartfehler, sondern beide sagen, lass uns den glauben. Der Schuss war unglaublich. Als die Leute sagen, wir sind überrascht. Natürlich, du holst den ja nicht, um dich überraschen zu lassen. Du machst ja keine Wundertüte auf, sondern du holst den. Der hatte was auf der Naht schon, hatte was im Gepäck aus der Dortmunder Zeit. Und wie schnell er allerdings, das ist eine Sensation, wie schnell der dort Chef im Ring ist, Wahnsinn. Also groß rotiert mittlerweile, das war aber klar, Modric rotiert, die älteren Herren. Aber Bellingham, und wie oft er in dieser Saison schon Spiele entschieden hat mit Toren. Also nicht irgendwann bei 6-0 kommt er auch mal.
Wir holen uns mal die beliebte Top-Torjägerliste der europäischen Ligen dazu. Wo Kane übrigens noch nicht für die Bundesliga ganz vorne ist. Da sieht man altbekannte Namen schon die ganze Saison, muss man sagen. Guirassy hat sich da mit seinen 14, auch wenn er gerade verletzt ist, also weiter die Nummer 1 in der Bundesliga, aber auch in Europa, in der Premier League. Haaland nach 2 Treffern bei Manchester United mit 11 Toren. Mbappé traf auch, steht jetzt bei 10. Jude Bellingham, die Nummer 1 in Spanien mit 10 Toren. Der einzige Mittelfeldspieler hier in der Runde. Und Lautaro Martinez mit 11 Toren für Inter Mailand.
Das ist genau so der Punkt. Er hat doch in der Reihe überhaupt nichts verloren. Da war doch Benzema und der ging weg und alle sagten, na jetzt, das schaue ich mir an. Benzema, Mbappé kommt doch nicht, jetzt gleich Real. Umbruch, uiuiui, wer soll Tore schießen? So Antwort, na dann gut, dann mache ich es halt.
Pressestimmen in Spanien sind ja in beide Richtungen immer sehr extrem. Sie können sich denken, deutlich, dass es diesmal eher Lobeshymnen sind und wollen uns das nochmal zu Gemüte führen, weil es einfach auch die ganze Begeisterung über JB5, um das CR7-mäßig zu formulieren, gerecht wird. Wir haben da zum einen die Ass. Das ist der beste Start eines Spielers, den ich je gesehen habe, schreibt ihr Kolumnist Thomas Ronchero. Mit so viel Qualität, der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ein Anführer zu sein, der MVP des Teams zu sein, ohne Diskussion. Er sagt damit, meine Herren, genießen Sie es mit mir, denn Real wird unbesiegbar sein.
Und wir reden über Real Madrid. Also gut, die Liga, lass mal gut sein. Das war jetzt ein wichtiges Spiel, mit das Wichtigste.
Wie lange kann er dieses Niveau, was er jetzt gerade hat, man sagt ja immer, man ist in so einem Flow und jetzt bloß nicht anfassen, bloß nicht sagen, einfach machen lassen. Ist das über eine Saison abbildbar?
Naja, er war ja in Dortmund auch schon eine Nummer und musste da auch schon vor der Südtribüne da viel Last tragen. In den 2 Jahren, in denen er da war, glaube ich. Real ist da nochmal eine Nummer größer, aber das hat er geschluckt. Der geht da rein. Dieses Stadion empfehle ich jedem mal, sich da mal hinzustellen und mal zu gucken. Du kannst das schmecken, riechen, fühlen, was das für eine Wucht hat. Das hat ihn nicht, hat ihn überhaupt nicht klein gemacht, sondern deswegen, wie lang? Naja, wenn er gesund bleibt, was soll er verlernen an der Stelle?
Noch eine schöne Pressestimme haben wir. Kleingeld ist da der Begriff, der die Fähigkeiten von ihm auf den Punkt bringt. Zitat auch aus Ass. Die 103 Millionen, die Madrid der Borussia für ihn gezahlt hat, wirken inzwischen wie Kleingeld. Bellingham hat innerhalb weniger Monate eine neue Ordnung in Madrid aufgebaut. Mit 20 Jahren ist er zum absoluten Führungsspieler und zum besten Imageträger geworden, den die La Liga exportieren kann.
20 ist er jetzt. Ja. Ich habe das Gefühl, der macht schon seit 5 Jahren irgendwelche wichtigen Dinge. Ja, nochmal, du kommst zu Real. Da ist ein Haufen Schwarz-Weiß-Bilder an den Wänden. Da sind die Ahnengalerie ist dramatisch. Das kann ein und dann weißt du, wenn du geholt wirst für 103 Millionen, also das war ihm allerdings schon klar. Du bist für 103 Millionen, aber nicht, damit du ein bisschen von der Bank mal ab und zu 5 Minuten dicht versuchst zu integrieren, sondern die wollen was sehen. Und daraus dann so eine Leistung zu basteln, das ist schon ziemlich, ziemlich großartig. Also das ist ein Weltspieler.
Fließender Übergang zu unserem Internationalblock, liebe Fußballfans. Da hatten wir in England das Derby Manchester United gegen Manchester City. Es wurde dann ein recht glattes 3:0 für Man City. 2 Tore Haaland, 1 Vorlage Haaland. So einfach ist das. Wir schauen da einmal auf die Tabelle, weil, das erinnert ein bisschen an die Bundesliga gerade, es schmeckt nach Meisterkampf, Herr Reif. Ja. Tottenham 26 Punkte auf 1, Arsenal 24 Punkte, City 24 Punkte, Liverpool 23 Punkte. Schön, oder?
Ja, die Big Four sind vorne. Wobei Tottenham Big Four, das wussten die selber noch nicht. Und Kane ist weg. Mal sehen, wie lange die das hinkriegen. Aber sie überraschen Woche für Woche sich selbst und den Rest der Welt. Was kommt nach Kane? Na, Tabellenführung. Auch nicht so verkehrt. Waren sie schon lange nicht. Zumindest nicht so stabil. Naja, und Haaland, ich habe die Woche in Bern unten am Platz gesehen. Wir standen unten.
Boah. Wie wirkt der in Realgeschwindigkeit? Und gerade wenn sie auf der gleichen Höhe sind, wenn sie unten stehen am Platz?
Schrecklich. Schrecklich. Als Gegenspieler schrecklich. Viel zu groß, viel zu breit, viel zu selbstbewusst. Wenn der die ersten 3 Schritte gemacht hat, dann weißt du, komm, vergiss vorbei. Und eine Lust am Tore schießen und eine Gier, egal wo, da steht schon 2-1 und dann, nee, jetzt mache ich doch noch ein. Das ist Urgewalt.
Schauen wir auf ein Tor von Mbappé zum Sieg für Paris. Es war ein Elfmeter, der erst nach VAR-Intervention gegeben wurde. Da wollte er noch nicht. Mbappé ist sich schon sicher, das ist doch einer.
Sehen Sie, wir haben es nicht nur bei uns den Wahnsinn, sondern auch in Frankreich. Also schauen wir mal, wie der Ball weiterrollt. Also den Ball hat er nicht gespielt, sonst würde der nicht einfach weiterrollen. Was um Himmels Willen hindert dich dann daran als Elfmeter?
Also Elfmeter noch pariert, dann der Abstauber. Weil Elfmeter sich in der Statistik nicht so gut machen, lieber ein echtes Tor.
Mbappé,
ne?
Ja.
Also zunächst gehalten und dann aus 7 Metern zum
eiskalt verbannt.
Siegtreffer. Das also ein Erfolgserlebnis für Paris. Leider aber die Szenen, die an diesem Wochenende für die französische Liga stehen. Herr Reif, Lyon, Auswärtsspiel bei Olympique Marseille. Der Bus wurde von Marseille-Ultras, Hooligans, nennen Sie es, wie Sie es wollen, Idioten, Gewalttätern mit Steinen beworfen. Wir sehen hier die Einfahrt des Busses nach den Angriffen. Große Löcher in den Scheiben. Und das Spiel fand logischerweise nicht statt. Und Fabio Grosso, der Trainer, der getroffen wurde, und ein Foto von ihm, das zeigt, ja, wie dramatisch das gewesen ist. Blut überströmt. Der Mann, der 2006 gegen Deutschland übrigens im Halbfinale getroffen hat, für Italien, jetzt hier als Trainer von Lyon. Der französische Fußball rutscht immer wieder in diese Gewaltspirale.
Ja, und unsere Freunde aus Marseille sind da leider oft genug ganz weit vorne. Ja, deswegen, als ich eben das Mbappé-Tor, weil ich gesagt habe, wir gucken jetzt wieder ein Mbappé-Tor, lass mich in Ruhe mit Mbappé-Toren. Die haben sie nicht alle. Die machen diesen Fußball. Normal müsstest du sagen, wir hören auf. Liga wird angehalten. Mal 2 Wochen. Holland ähnlich. Also Ajax und Feyenoord, was die da getrieben, letzte Wochen da getrieben haben. Die Ajax-Fans vor allem. Einfach dann, pass auf, es soll Fußball gespielt werden. Bei allem, was da dran hängt. Aber wenn das fast schon gewohnheitsmäßige Begleiterscheinungen sind, dass du dir immer nur hoffen kannst, dass die Gewalt nicht solche Bilder zeitigt, sondern dass es kurz davor, dass nur Steine fliegen oder nur geprügelt oder was weiß ich wird, dann würde ich vorschlagen, einfach französische Liga mal aussetzen. Interessiert keine Sau, ist unerträglich, unsäglich, einfach.
Marseille Zwangsabstieg bei all den vielen Zwischenfällen, ist das auch?
Es ist nochmal, sie sind leider mit, und da sind nicht alle hin. Ich glaube, dass da Menschen waren gestern, die ein interessantes südfranzösisches Fußballspiel sehen wollten. Lyon gegen Marseille. Da ging es noch nicht mal Paris. Also Paris, Marseille, das hat doch seit über Jahrhunderte schon irgendwas aufgeblasenes Zeug. Lyon, im Moment, er kämpft gegen einen Abstieg. Also das ist wirklich nichts begründet, solche Szenen. Aber das ist noch nicht mal, ist da Brisanz drin. Und wenn die aus dem schon sowas machen, ich denke, da waren gestern Leute, die hätten gerne ein Fußballspiel gesehen. Die gehen dann unverrichteter Dinge nach Hause. Warum? Und die denken, das gibt's doch nicht. Wieso denn? Was denn da passiert? Dann zeigst du denen die Bilder, dann müssen die sagen, weißt du was, das war aber das letzte Mal. Das schenke ich mir jetzt hier. Das sind Menschen, die sind kriminell. Denn wer sowas macht, das ist ein Schwerstangriff auf die gewollte, bewusste Körperverletzung. Also mit Marseille dürfen sie mir so schnell nicht kommen. Einfach ja, wenn's da nicht geht, dann so lange in Ligen durchreichen, bis die sich ein anderes Tätigkeitsfeld suchen, diese Kriminellen. Und dass normale Menschen wieder sich ein Fußballspiel angucken in Marseille. Damit es kriegt immer so was Folkloristisches. Oh, da unten, die sind heißblütig und all so ein Zeug. Nee, das hat mit heißblütig und so überhaupt nichts zu tun. Weg, einfach weg das Zeug.
Gute Besserung auch von dieser Stelle an Fabio Grosso, den Trainer von Lyon und in diesem Fall eben Opfer dieser unfassbaren Steinwürfe auf den Mannschaftsbus bei der Anreise nach Marseille. Das also zum internationalen Fußball, denn Herr Reif, es ist eine DFB-Pokalwoche mit vielen Spielen und das bedeutet, dass Sie sich einen Wolf tippen mussten, um dem gerecht zu werden.
Der halbe Nachmittag war weg, aber gut, selber schuld.
Wir arbeiten es trotzdem auf. Also, was gibt's am Dienstag im DFB-Pokal?
Lautern gegen Köln zum Beispiel, aber das kommt noch.
Kommt gleich, es geht um 18 Uhr los. FC Homburg gegen Greuther Fürth, Tipp 2:1. St. Pauli gegen Schalke 2:0. VfB Stuttgart gegen Union Berlin, 2:1.
Kommt drauf an wie.
Wolfsburg, RB Leipzig, 1:2 nach Verlängerung.
Nach Verlängerung.
Ja, das macht den guten Tipper aus. Und weiter geht's dann um 20:45. Jetzt kommt auch Kaiserslautern zu seinem Recht, im wahrsten Sinne des Wortes. Fangen wir aber an mit Bielefeld HSV, 0:1. Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf, 4:3 nach Elfmeterschießen. Das ist auch mein Gefühl, dass es dazu kommt.
Bravo.
Gladbach-Heidenheim 2:0. Kaiserslautern gegen den 1. FC Köln 3:1. Na, Sie wollen in der nächsten Sendung aber wieder über Urs Fischer und Steffen Baumgart reden, habe ich bei den Tipps den Eindruck. Mittwoch geht's weiter, nochmal 8 Spiele. Dann Sandhausen gegen Leverkusen 0:3. Kiel-Magdeburg 3:0. Freiburg-Paderborn 2:0. Und Dortmund gegen Hoffenheim 2:1 nach Verlängerung. Und schließlich die Abendspiele am Mittwoch. Viktoria Köln gegen die Eintracht 0:3. Saarbrücken Bayern 0:4, so das Spiel stattfinden kann. Gestern wurde ja die Drittligapartie in der Halbzeit abgebrochen wegen heftiger Regenfälle. Nürnberg Hansa Rostock 5:4 nach Elfmeterschießen. Und die Hertha darf weiter davon träumen, doch nach mal beim Pokalfinale auch auf dem Platz zu stehen. Ein 2:1 gegen Mainz. So, das war's von uns, von MR349. Denn bei unserer nächsten Sendung, die diesmal am Montag erst sein wird, MR350. Die 350. Sendung. Und wir erst. Herr Reif, vielen Dank für heute, für diese Tippflut. Auch die werden wir nochmal genau hinterher mit roten Kreuzchen und grünen Häkchen versehen. Und wenn einer der Elfmeter-Tipps trifft, dann
Wenn das auch noch stimmt, dann mache ich mir Sorgen um mich.
Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's von uns. Wir sehen und hören uns wieder am kommenden Montag, 10:30 Uhr bei Reif ist live. Dankeschön.